Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 300, Römer 6, 12 bis 14.
Sich der Sünde unterwerfen, was bedeutet das? Sündigen Sie manchmal? Sicher ist Ihnen jetzt etwas eingefallen, aber vermutlich haben Sie meine Frage auch gemäß des heutigen modernen Begriffs der Sünde aufgefasst, die nicht mehr viel mit der eigentlichen Bedeutung zu tun hat. Der ursprüngliche Begriff der Sünde, so wie zum Beispiel Paulus ihn gemeint hat, ist völlig aus der Mode gekommen oder wird nur noch den engstirnigen Christen zugeordnet, die damit gerne andere verdammen. Wie absurd das aber eigentlich ist, das können wir uns anhand eines Brieftextes von Paulus einmal genauer veranschaulichen. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 12 bis 14. Da schreibt Paulus: So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Tja, jetzt müssen wir uns gleich mit diesem Phänomen Sünde befassen. Was ist das eigentlich? Wenn man das so im üblichen Sinne auffasst, dann ist das so eine Art von Katalog von schlechten Taten. Aber es gibt eine ganz einfache Definition, die eigentlich immer zutreffend ist. Sünde ist alles, was die Seele zerstört. Nehmen wir mal ein analoges Beispiel. Nehmen wir mal das Rauchen. Jeder weiß, das ist inzwischen unbestritten, dass das Rauchen den Körper zerstört. Nicht sofort, nicht mit einem Mal, sondern sukzessive, Schritt für Schritt. Und was dafür Folgen daraus erwachsen können, weiß eigentlich auch jeder. Da braucht man ja nur auf die Packungen zu schauen, da ist das gesetzmäßig aufgedruckt. Gibt es da ein Gericht, das den Rauchern dann sozusagen das verordnet, was sie dann an Strafe empfangen? Natürlich nicht. Es gibt da keine Schuld. Es gibt da keine Verurteilung, sondern es gibt nichts anderes als die knallharten Konsequenzen für ein jahrelanges Fehlverhalten. Ja, und was ist dafür verantwortlich? Naja, man kann sagen, die Naturgesetze, die biologischen Naturgesetze. Man kann wirklich sagen, um jetzt mal die paulinische Sprache zu verwenden, wir stehen unter dem Gesetz der Natur. Das ist eindeutig. Die Schädigungen, die summieren sich und diese sogenannte unerbittliche Strafe wird völlig ohne Richter verhängt. Nun ist es so, dass die Zerstörung der Seele noch viel unerbittlicher ist, denn die Seele hat keinen biologischen Puffer. Bei den Menschen kann es sein, dass ihr genetisches Material oder durch andere Umstände sie das noch gar nicht so schnell bemerken. Ja, aber bei der Seele ist das nicht so. Durch die immanent wirkenden, ich nenne es jetzt mal Seelengesetze, ist das alles etwas, was ganz direkt wirkt. Jede Sünde verändert direkt und unmittelbar unsere Seele. Und zwar völlig unabhängig davon, dass es da ein spezifisches göttliches Eingreifen geben müsste. So richtig eingefleischte Sünder oder Sünderinnen, die kann man durchaus erkennen. Natürlich nur, wenn man sich die Seele betrachtet, die Seelenstruktur, die in ihrer Zerrüttetheit dann durchaus kenntlich macht, was ein Mensch sein ganzes Leben lang getan hat oder gewollt hat, genauer gesagt. Ja, nun ist das der Begriff Gericht, der ja immer gerne auch im christlichen Sinne für die Folge von Sünde beschrieben wird, also so etwas wie eine spätere Verurteilung, ja eine bildhafte Metapher. Und sie hat einen außerordentlich wichtigen Sinn. Sie dient dazu, die persönliche Verantwortung für das, was da an Konsequenzen daraus erwächst, den Menschen sehr nahe zu bringen. Ihnen es also so zu verdeutlichen, dass sie das auch wirklich ernst nehmen. Dazu ist natürlich so eine Art von Bild eines Gerichtes ganz gut geeignet. Aber die ganz konkreten Konsequenzen, die Folgen also, die brauchen gar keinen persönlichen Richter, denn sie sind eingebaut. Sie sind eingebaut in unsere Existenz. Das ist etwas, was mit dieser unendlich differenzierten Gerechtigkeit Gottes zu tun hat. Es ist das Ergebnis unserer existenziellen Freiheit. So hat er uns geschaffen. Er hat uns so geschaffen, dass er uns eigentlich sagen kann, macht, was ihr wollt und erntet, was ihr sät. Das ist Freiheit. Und deswegen gibt es ja auch gar keine Möglichkeit, sich daraus zu reden. Da kann man nicht sagen, ja, hätte ich das alles gewusst, hat mir doch niemand gesagt, dann bin ich ja jetzt ein Opfer göttlicher Willkür, wenn mir da irgendwie etwas widerfährt. Nein, genauso wenig wie ein Raucher ein Opfer göttlicher Willkür ist. Es ist so, dass wir ein in uns verfügbares, quasi ein eingebautes Warnsystem haben. Wir haben ein elementares, natürliches Gespür für Anständigkeit. Auch die Unanständigen haben dieses Gespür. Und aus diesem Gespür für Unanständigkeit entsteht so etwas wie ein Unbehagen, ein ganz tiefes Unbehagen, immer dann, wenn wir uns unanständig verhalten. Und das ist das echte Gewissen. Es gibt auch ein falsches Gewissen. Das ist nichts anderes als die Angst davor einer sozialen Beurteilung, was die anderen von mir denken und welche Konsequenzen das haben könnte. Das ist falsches Gewissen. Das echte Gewissen ist ein tiefes Gespür für die Wahrheit dessen, was anständig ist. Und deswegen kann sich keiner rausreden. Aber trotzdem müssen wir jetzt etwas konkreter werden. Was ist denn konkret Sünde und was zerstört uns denn ja da jetzt da dran? Ja, fangen wir mal mit den Konsequenzen an. Was sind denn jetzt die Konsequenzen einer solchen seelischen Zerstörung? Der größte Irrtum ist, dass die Sünde in einem äußeren Tun besteht. Ja, denn sündigen tut der, der das tut und jenes tut. Wer zum Beispiel völlig ohne Absicht, also ohne Arg, wie man so schön sagt, irgendetwas Falsches tut, und dann erkennt, dass er dort Schaden bei anderen hervorruft, dann kann er das bedauern und er kann sich wünschen, es ungeschehen zu machen. Er hat es eigentlich nicht gewollt. Und zwar nicht deswegen, weil er da vielleicht Folgen für sich befürchten muss, sondern weil sein innerstes Gefühl ihm sagt, nein, das habe ich so nicht für möglich gehalten. Das falsche Tun hat keine entsprechende Konsequenz im Sinne der Zerstörung der Seele. Und das ist eigentlich der Grundwille Gottes, nämlich er hat alles aus seiner Liebe erschaffen. Das heißt, alles ist mit seiner Liebe verbunden, ist von seiner Liebe getragen. Und damit ist seine Liebe tatsächlich auch das Grundleben aller Seelen. Letztlich der gesamten Schöpfung. Und jetzt können wir auch verstehen, was Sünde dann eigentlich ist. Sie ist, wenn diese Liebe verletzt wird. Wenn wir dieser Liebe zuwiderhandeln. Nicht so versehentlich oder unbedacht, sondern weil wir das wollen. Nur das, was wir wollen, verändert uns nämlich. Und es verändert uns sogar dann, wenn wir etwas wollen und es gelingt uns nicht, weil irgendein Hindernis da ist. Das, was wir wollen, ist das, was uns prägt. Und was sagt die Sünde? Da gibt es zwei große Bereiche, genauso wie Jesus das auch beschrieben hat. Ich will für mich etwas gegen andere. Das ist der eine Bereich. Also das Gegenteil von Nächstenliebe. Und der zweite Bereich ist, ich will für mich gegen Gott. Und damit haben wir die beiden Liebesarten und wir haben genau das Gegenteil davon. Ich will für mich gegen andere oder gegen Gott. Und dann schauen wir uns an, was das für Konsequenzen nach sich bringt. Wenn ich etwas für mich will, gegen andere, hat das zur Folge, dass ich mich dann innerlich von dem Betreffenden trennen muss. Ich muss Abstand nehmen, denn ich will ja für mich etwas. Und die Konsequenz ist einfach schlichtweg Einsamkeit. Da stirbt etwas in mir ab, da stirbt die Empathie und die Liebesfähigkeit ab. Denn das kann ich eigentlich nur aushalten, indem ich das, was mich mit dem anderen verbindet, wenn ich das ignoriere, gar nicht wahrhaben will. Und wenn ich einen Abstand von Gott nehme, wenn ich ihn nicht will, wenn ich etwas will gegen ihn, dann trenne ich mich tatsächlich von meinem Lebensgrund. Und wenn ich das tue, dann lande ich zwangsläufig in einer inneren Dunkelheit, in einer Zuständlichkeit, in der der Lebensstrom, der in mir eigentlich auch die Grundlage meiner Liebesfähigkeit ist, versiegt. Das ist eine innere Verelendung und eine innere Totheit, die genau das beschreibt, was in der Formulierung so gut ist: Die Sünde gebiert den Tod. Aber was heißt denn jetzt, etwas gegen Gott zu wollen? Wenn man das nicht weiß, dann braucht man sich einfach nur mal vorzustellen. Gibt es etwas, wo Sie absolut Gott nicht dabei haben wollten? Wo es Ihnen äußerst unangenehm wäre, wenn er persönlich dabei wäre, für Sie erlebbar? Gibt es das? Dann wissen Sie, was es heißt, gegen Gott etwas zu wollen. Und das ist eine Menge. Das möchte ich hier nicht weiter ausführen, weil das würde wirklich diesen Rahmen sprengen. Aber dass wir ganz selbstverständlich so unendlich viel wollen und dabei wollen wir keinen Gott. Nein, das ist alles für uns. Und wir spüren, dass alles das, was ein Gott jetzt in dem Augenblick uns vermitteln würde, wenn er da wäre, dass uns das äußerst unangenehm ist. Das wollen wir nicht. Die einfachste Methode ist, ihn einfach schlichtweg zu ignorieren, im Sinne von, er existiert gar nicht oder er ist weit weg oder was auch immer. Oder jetzt interessiert er mich nicht, weil ich jetzt Wichtigeres, nämlich für mich, zu tun habe. Alles das heißt gegen Gott. Und die Folgen sind sofort wirksam. Natürlich ist es nicht so, dass das dann sofort uns radikal umkrempelt. Nein, das sind viele kleine Veränderungen. Die kann man natürlich auch ignorieren, weil ich bin ein bisschen anders, ich bin ein bisschen kälter geworden, ein bisschen lebloser, ein bisschen gleichgültiger, ein bisschen skrupelloser, ein bisschen raffinierter, ein kleines bisschen hämischer. Man merkt das ja fast gar nicht. Es gibt ja auch noch das andere und dann kann ich ja meine Kinder noch gern haben und so etwas. Aber irgendetwas in mir beginnt, weniger zu werden. Und das hat mit meiner Lebendigkeit etwas zu tun. Das kann ich überspielen, das kann ich übertönen. Es gibt ja so viele Dinge im Leben, die man machen kann. Wozu brauche ich denn das alles? Aber die Seele wird zerfressen, Schritt für Schritt. Das ist die Konsequenz von Sünde. Und letztendlich, es gibt ja immer ein Letztendlich, ein Letztlich. Denn schließlich ist mit dem Tod nicht alles vorbei. Dann bleiben wir übrig. Wir bleiben einfach übrig als diejenigen, die wir sind. Wir versinken dann in unsere eigene wahnhafte Dunkelheit. Und die Bibel hat dafür ein sehr schönes, ausdrucksstarkes Wort, nämlich Heulen und Zähneklappern. Das ist eine ganz eigenständige Form von Qual, nämlich in einem solchen Zustand erleben wir, wonach wir gieren. Wir spüren, was wir eigentlich für uns haben wollen. Und das alles ist unerfüllbar. Wir haben einen Lebenshunger, der nicht getilgt werden kann. Eine Qual, die letztendlich aus diesem unstillbaren Lebenshunger entsteht. Daraus entsteht unter anderem auch schreiender Hass. Und alles das, was da passiert, ist typisch für das, was normalerweise wir so Hölle nennen. Ja, letztendlich, wenn wir das nochmal verbinden damit, dass wir dann mit unseresgleichen zusammenkommen, also konfrontiert werden mit dem, wie es in anderen genauso aussieht, dann ist das das Ergebnis der absoluten Gerechtigkeit Gottes. Kehren wir erstmal zurück zum Text. Paulus warnt ja hier vor der Herrschaft der Sünde, so nennt er das ja. Und damit meint er eigentlich diesen zwanghaften Drang, der uns treibt. Er spricht ja immer da so schön vom sterblichen Leib. Das, was uns sozusagen uns unserer leiblichen Existenz dazu drängt, dass wir das haben wollen und dass wir eigentlich dem nachgeben. Das ist wie eine Art von innerer Unterwerfung. Da kann ich doch nichts dagegen tun. So bin ich halt, sagen dann halt viele. Ne? Man ergibt sich, das ist doch, das machen doch alle. Es ist doch jetzt auch nicht so schlimm. Das kann man doch nicht immer alles abwerten. Man lässt sich gehen, man lässt es laufen. Man gibt nach und letztlich beginnt man schrittweise damit eins zu werden. Und es entsteht auch überhaupt gar kein Unbehagen mehr, dass da irgendetwas ganz elementar schiefläuft. Und das ist das Prinzip jeder Sucht. Das ist das, was unser Fühlen, unser Denken, unser Handeln geradezu überwältigt letztendlich. Ja, dann könnte man natürlich meinen, ja, wenn wir jetzt anders wären, dann würde diese Form von Versuchung und die Sünde, die soll die endgültig ausgelöscht werden? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, endgültig vom Einfluss dieser sündigen Versuchungen frei zu werden? Nein, gibt's nicht. Ist unmöglich. Warum? Wir haben diesen Leib, diesen sogenannten sterblichen Leib, wie Paulus das sagt. Und solange wir auf diesem Planeten einen solchen Leib haben, sind wir diesem Einfluss ausgesetzt. Dieser Leib ist naturgemäß selbstsüchtig. Der ist einfach so. Der sagt erst ich und dann vielleicht auch noch andere, aber immer nur dann, wenn ich auch etwas davon habe. Das ist einfach die normale Fühle und Denke dessen, was wir jetzt als leiblich betrachten können. Aber man darf das nicht miteinander verwechseln. Einfluss, dem Einfluss sind wir dauernd ausgesetzt. Einfluss heißt aber nicht Herrschaft. Ich mache das mal an einem analogen Beispiel vielleicht klar. Ein Hubschrauber im Sturm, der ist also dem Einfluss der Winde und des Sturms massiv ausgesetzt. Aber der Sturm, so hoffe ich es doch für die Insassen, beherrscht den Hubschrauber nicht. Er drückt ihn vielleicht gegen die Berge, man lenkt dagegen. Man muss einen sehr großen Steuerungsaufwand durchführen und insofern ist das vielleicht auch manchmal sehr anstrengend. Es ist aber niemals ein einfaches Gehenlassen. Ach, lassen wir uns doch dorthin treiben, wo der Wind uns treibt, dann wissen wir, wo das landet. Also, Herrschaft ist, wenn wir die Herrschaft diesen Kräften übergeben. Einfluss ist das, was wir immer wieder von allen Seiten in uns spüren. Ja, und da spricht jetzt Paulus von unserem Körper und davon, dass er eine Waffe ist. Der Begriff Waffe ist die Übersetzung von Luther. Das ist Hoplon, das kann man sowohl Waffe übersetzen, aber auch Werkzeug. Das ist egal, Werkzeug oder Waffe. Ja, und es geht darum, dass wir in unserem Körper ein Lebenswerkzeug haben. Das heißt, mit diesem Lebenswerkzeug setzen wir ja alles das um, was wir wollen in diesem Leben. Insofern zeigt sich natürlich, was wir wollen in der Art und Weise, wie wir körperlich dann uns äußern, wie wir damit umgehen, das, was wir tun. Und hier spricht Paulus auch immer so gern von Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit übersetzen wir immer ganz einfach mit Gottes Liebeswille. So eine Ordnung, so wie er das eigentlich will. Und wenn wir jetzt nicht unseren Körper, sprich unser Lebenswerkzeug, im Sinne der Gerechtigkeit einsetzen, also praktisch gegen Gottes Liebeswille handeln, führt das zu dem, was man einfach ganz simpel Fluch nennen kann. Und alles, was Fluch ist, tötet irgendetwas letztendlich. Handeln wir aber gemäß seiner Gerechtigkeit, also seines Liebeswillens, dann wird unser Handeln zum Segen. Und Segen ist immer etwas Belebendes. Und hier spricht Paulus immer wieder von dem unter dem Gesetz sein. Wenn wir nur einfach das Gesetz nehmen, die Gesetzmäßigkeiten mit all ihren Folgen, dann trudeln wir in unseren eigenen Abgrund, wenn man uns einfach lässt. Und Paulus erinnert hier sehr deutlich, sehr, sehr deutlich an die Alternative. Und die Alternative ist statt unter dem Gesetz sein, unter der Gnade sein. Und jetzt kommen wir schon ziemlich schnell an die Grenze dieser Gerichtsmetapher. Die kann das eigentlich gar nicht mehr so richtig erfassen. Denn wenn man das einfach betrachtet als einen Freispruch, ein Freispruch ohne substanzielle Änderung, dessen, der da freigesprochen wird, ist eigentlich leer, ist auch völlig bedeutungslos. Bleiben wir sozusagen der gleiche Menschen, wir sind einfach freigesprochen, ganz formal, weil irgendein anderer das dann für uns gemacht hat oder dafür bezahlt hat, dann sind wir immer noch die gleichen und wir sind nicht in der Lage, tatsächlich wirklich frei zu sein. Freispruch heißt doch nicht Freiheit, wenn das, was mich vorher getrieben hat, nicht in mir auch in irgendeiner Weise so verändert wurde, dass ich von Freiheit reden kann. Und das ist ja der Grund, warum Jesus in den Tod ging, ans Kreuz ging, nämlich damit er sein Wesen, also seine göttliche Liebe, in jede beliebige Getrenntheit, in jeden Tod hineintragen kann, sprich zu jedem von uns. Und genau das ist die Gnade. Denn jetzt ist es erst möglich, dass wir an sein Wesen Anschluss bekommen, dass wir sozusagen angedockt werden können an seiner Liebe. Und jetzt ist es möglich, dass wir sein Wesen in uns aufnehmen können, dass es in uns einfließen kann, dass es zu einem inneren, man kann sagen, Wesensaustausch führt, dass wir in unserer innersten Motivation, die er uns eigentlich ausmacht, verändert werden, weil seine Liebe in uns zu wirken beginnt. Und zwar ganz real und ganz substanziell. Das ist das, was Vergebung eigentlich heißt. Und das ist das, was eigentlich Heilung heißt. Das ist ein Zufluss von Lebendigkeit, von mutmachender Tatkraft. Mit einem Wachstum des Liebeswillens ist das alles verborgen. Ja, und das zeigt uns natürlich, dass solange wir das nicht erleben können, weil wir uns nicht an Jesus anschließen, weil wir seine Liebe noch gar nicht aufgenommen haben, dann können wir uns denken, dass er für uns gestorben ist. Aber wir bleiben davon unberührt. Das ändert in uns nichts. Wenn wir aber wissen, dass er für uns gestorben ist, damit wir ganz anders werden können mit seiner Hilfe, und zwar ganz konkret, täglich, stündlich, in diesem Augenblick und in jedem weiteren Augenblick unseres Lebens, ja, dann beginnt alles sich zu ändern. Und dann fängt das an, was wirklich die Befreiung von dieser Herrschaft der Sünde ist, obwohl sie ständig weiter, logischerweise, Einfluss hat. Ja? Das ist wie bei einer überwundenen Sucht. Wir können manchmal spüren, so eine Neigung dazu, aber sie überwältigt uns nicht. Das führt zu einer kompletten inneren Neuorientierung. Wie Jesus schon sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Schauen wir uns mal die beiden Herren an. Die alte Herrschaft ist immer mit Zwang verbunden. Immer mit der latenten Drohung und auch der Angst, dass man etwas versäumt, dass man das nicht kriegen kann. Und der Drohung, dass eigentlich, wenn du nicht, dann hast du gar keine Chance mehr. Und das hat was so viel damit zu tun, was wir in unserer Gesellschaft auch kennen. Mit Drogen, mit Mafia, mit Terror. Das ist wirklich, man kann sagen, so etwas wie eine Art von satanischer Grundherrschaft. Da können wir dazugehören, dann haben wir vielleicht was von. Aber nicht wirklich. Und was mit der neuen Herrschaft? Die neue Herrschaft, dass wir uns jetzt Gott unterwerfen? Ja, jetzt fängt erst Befreiung an. Jetzt fängt erst Selbstbestimmung an, denn er ist ja bereit, uns zu unterstützen. Er möchte uns gerade in der Situation, in der wir jetzt derartig malträtiert werden in unserem Leben, Trost geben. Er will uns Mut machen. Und er hat ganz deutlich und eindeutig gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das hört sich jetzt schrecklich an. Aber wenn er gleichzeitig uns anbietet, dass er immer bei uns sein will, wenn wir ihn nur brauchen und möglichst ständig, wir brauchen ihn nämlich dauernd mit jedem Atemzug, dann ergibt sich daraus doch ein wunderbarer Umkehrschluss. Mit ihm können wir fast alles tun.